¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Wir begrüßen euch zum ersten Onda-Info. Wir verstehen uns als Zulieferer für alle freien Radios, die Interesse daran haben, ausführlicher über Lateinamerika zu berichten. Das Projekt besteht darin, alle zwei Wochen, bei etwas eingespielterem Team eventuell wöchentlich, eine viertelstündige Nachrichtensendung zum Thema Lateinamerika zu produzieren und für freie Radios zur Verfügung zu stellen. Sie wird Kurznachrichten zu aktuellen Vorkommnissen auf dem lateinamerikanischen Kontinent sowie ein bis zwei längere Hintergrundbeiträge enthalten.
Dieses Onda-Info ist das erste seiner Art und wird in Berlin, einer Stadt ohne eigenes freies Radio, produziert. Wir arbeiten eng mit dem Nachrichtenpool Lateinamerika zusammen und teilen uns eine neu eingerichtete Website mit der Adresse www.npla.de. Jegliche Anregung und Kritik sind uns angenehm und können per E-Mail an uns gerichtet werden.
Kommen wir zum Inhalt von diesem ersten Onda-Info. Kolumbien. Plan Colombia überschattet Friedensgespräche. Argentinien, Deutschland. Strafanzeige gegen Mercedes-Benz wegen Zusammenarbeit mit argentinischer Militärjunta eingereicht. Mit der Aufhebung seiner Immunität wurde Anfang August ein weiteres Hindernis aus dem Weg geräumt, Augusto Pinochet, Ex-Diktator Chiles, zur Verantwortung zu ziehen. Wir hoffen auf eine baldige Verurteilung. Weitere Nachrichten.
Kolumbien. Widerstand gegen Plan Colombia. 30 einheimische und internationale Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in den USA haben Präsident Clinton aufgefordert, die Militärhilfe an Kolumbien zu blockieren. Die Menschenrechtslage in dem lateinamerikanischen Land entspreche nicht den Kriterien, die der US-Kongress für die Freigabe von Geldern selbst aufgestellt habe. Zu den unterzeichnenden Organisationen gehören Amnesty International, das Zentrum für internationale Politik und das Zentrum Robert F. Kennedy für Menschenrechte.
Uruguay. Bauern und Bäuerinnen fordern Dialog mit Regierung. Für den kommenden Monat haben verschiedene uruguayische Landwirtschaftsorganisationen zu einem Marsch auf Montevideo aufgerufen. Sie wollen damit auf die Politik der neuen Regierung unter Jorge Batlle aufmerksam machen, die nach ihrer Meinung zu einer enormen Verschlechterung der Landwirtschaft führt. In der jüngsten Vergangenheit waren die Maschinen einiger Bauern beschlagnahmt worden, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Die Bauernorganisationen fordern einen Dialog mit der Regierung.
Puerto Rico. Demonstration gegen US-amerikanische Militärbasis in Wieck. Gegen die Wiederinbetriebnahme der US-amerikanischen Militärbasis in Wieck, Puerto Rico, fand Anfang August eine Großdemonstration statt, an der 10.000 Menschen teilnahmen. Damit fand der Widerstand der Bevölkerung, der sich seit mehr als einem Jahr gegen den Marinestützpunkt auf der kleinen östlich von Puerto Rico gelegenen Insel richtet, erneut einen Höhepunkt. Ziel der Widerstandsbewegung, die sowohl aus pazifistischen wie auch aus ökologischen Gruppen besteht, ist es, ein Ende der Militärmanöver zu erreichen. Auf dem Militärgelände werden von der US-amerikanischen Armee Experimente aller Art gemacht. Insbesondere die Bombardements richten auf der Insel großen Schaden an.
Argentinien. Verhaftung von Ex-Mitglied der Militärregierung in Italien. Anfang August wurde Jorge Oliveira, Oberst AD des argentinischen Heeres, wegen Menschenrechtsverletzungen während der Zeit der Diktatur in Italien festgenommen. Frankreich hat seine Auslieferung beantragt. Oliveira, der ebenfalls als Rechtsanwalt Angehörige der Militärjunta verteidigte, soll für das Verschwinden von mehr als 12 Menschen, viele von ihnen französischstämmig, verantwortlich sein. Bei Oliveira handelt es sich um den ersten Argentinier, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Ausland verhaftet wurde. In Argentinien wurde ihm aufgrund der dort eingeführten sogenannten Amnestiegesetze Straffreiheit gewährt. Ganz im Widerspruch zu den laufenden Friedensverhandlungen mit der Guerilla bereitet die kolumbianische Regierung unter Andrés Pastrana mit dem sogenannten Plan Colombia die militärische Niederschlagung der Aufstände vor. Dabei stehen Pastrana, die Vereinigten Staaten und die EU zur Seite.
In Kolumbien kontrolliert die derzeit erfolgreichste Guerilla Lateinamerikas ein Gebiet in der Größe der Schweiz. Aus dieser Zone im Süden des Landes hat sich das Militär zurückgezogen, um den Weg für Friedensverhandlungen freizumachen. Diese Friedensverhandlungen werden jetzt durch Pläne der Regierung durchkreuzt. Mit dem sogenannten Plan Colombia soll nach offizieller Lesart der Kokainanbau bekämpft werden. Präsident Andrés Pastrana warb mit seinem Plan in den USA und der EU um finanzielle Unterstützung. Insgesamt geht es um 7,5 Milliarden US-Dollar, von denen die EU über 1 Milliarde aufbringen soll. Mehr als 80% der Gelder sind für die Schaffung zweier neuer Antidrogenbataillone vorgesehen. Pastrana will damit die offizielle Armee von der Drogenfront zurückziehen und sie voll dem Kampf gegen die Guerilla widmen. Dies führt zu einer Eskalierung des seit über 40 Jahren andauernden Konflikts, unter der vor allem die Zivilbevölkerung zu leiden hat. Anfang Juli 2000 fand in Madrid ein Treffen der EU-Außenminister statt, auf dem die Beteiligung am Plan Colombia besprochen wurde.
Sie kamen zusammen, um der kolumbianischen Regierung dabei zu helfen, den Plan Colombia durchzusetzen. Dieser Plan wurde von der kolumbianischen Regierung mit Unterstützung der US-amerikanischen Regierung entworfen, um Bürgerkrieg und Drogenhandel zu beenden. Parallel zu diesem Treffen hat eine Gruppe von lateinamerikanischen und europäischen Nichtregierungsorganisationen betont, dass der Plan des kolumbianischen Präsidenten Andrés Pastrana nicht den Frieden im Land erreichen, sondern die Konflikte verschärfen wird. Dazu Luis Sandoval, Leiter des Instituts Maria Cano und Mitglied des Netzes für den Frieden in Kolumbien.
Bueno, les agradezco la oportunidad de hacerlo para tantos oyentes de América Latina. Mire, en primer lugar,
erstens glauben wir, dass der Plan nicht viel zum Frieden beitragen wird, weil er einseitig und in alleiniger Verantwortung von der Regierung entworfen wurde. Und weil dieser Plan sich hauptsächlich der Logik der Bekämpfung des Drogenhandels bedient. Natürlich verdient diese Problematik die Aufmerksamkeit aller. Aber sie darf nicht nur mit US-amerikanischer Logik gelöst werden, sondern sie muss ihre sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen in Kolumbien berücksichtigen.
Der Plan ist seiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt, da die Bevölkerung nicht mit einbezogen wurde.
Er wurde mit keiner der gesellschaftlichen Gruppen abgesprochen. Diese waren die letzten, die von dem Plan erfuhren, denn er wurde im Ausland entworfen. In Washington hatten Mitglieder der kolumbianischen und der US-Regierung den Plan entwickelt. Seine erste Version war sogar nur auf Englisch und musste danach ins Spanische übersetzt werden. Das ist bezeichnend für die Art und Weise, wie vorgegangen wurde.
Unter anderem sieht der Plan vor, die illegalen Anbaugebiete mit Chemikalien zu besprühen, um den Anbau von Kokain einzudämmen.
La fumigación es un problema muy complicado porque la fumigación.
Die Besprühung der Felder ist ein sehr kompliziertes Problem, weil es zuallererst dem Menschen und dem Ökosystem schadet. Es ist eine gravierende Verletzung der Gesundheit der Menschen und der Umwelt. Außerdem gibt es die militärische Komponente. Natürlich glauben wir, dass mit dieser Logik nichts Positives für den Frieden erreicht wird. Wir möchten, dass die USA verstehen, wie wir Kolumbianer eine eigene Lösung für unsere Probleme entwickeln und dass wir Interesse daran haben, die illegalen Anbauten zu beseitigen. Aber das wollen wir nicht mit Konfrontation, sondern mittels Dialog und Verhandlungen tun.
Schätzungsweise soll der Plan Colombia 7,5 Milliarden US-Dollar verschlingen, von dem auch die Europäische Union einen Teil aufbringen soll. Jedoch werden diese Gelder nicht für eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen vor Ort, sondern in weitere Repressionsmaßnahmen gesteckt.
Bueno, sí, esa es la cifra, efectivamente. Esos recursos están vinculados a un plan que tiene una.
Die Gelder sind eng an militärische Ziele geknüpft. Wir, die Mitglieder der Friedensbewegung und der Zivilgesellschaft, sind uns darüber im Klaren, dass die Gelder der internationalen Gemeinschaft in Kolumbien für den Frieden gebraucht werden. Aber sie sollen in den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau des Landes investiert werden. Wir schlagen der kolumbianischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft vor, den Plan Colombia grundsätzlich zu untersuchen. Die Gelder sollen zu 100% den Wiederaufbauprogrammen der Gegenden mit illegalen Anpflanzungen zugutekommen, aber auch innerhalb eines allgemeinen Planes zur Bekämpfung der Armut in Kolumbien.
En el 100% se destinan a los programas de recuperación de las zonas de donde hay cultivos ilícitos, pero también enfocados a un plan general de desarrollo y de lucha contra la pobreza en todo el país.
Dies war ein Beitrag von ONDA, Agencia Radiofónica Latinoamérica Europa, zum derzeit diskutierten Plan Colombia, mit dem unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung der Krieg gegen die Guerilla verstärkt werden soll.
Unter den Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen zu Zeiten der argentinischen Militärdiktatur wurden einige nie bestraft, andere bestraft und sofort begnadigt, wieder andere kaum erwähnt. Zu den letztgenannten zählt Mercedes-Benz, deren Werksleitung in die Machenschaften der Diktatur verstrickt war. Jetzt wurde gegen den Konzern Strafanzeige erstattet.
Moralisch und politisch habe ich jetzt schon keine Probleme damit, die Mercedes-Leitung in Argentinien und auch in Deutschland dafür verantwortlich zu machen, was mit den verschwundenen Gewerkschaftern passiert ist.
Die Vorwürfe, die der Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Kalek gegen Mercedes-Benz erhebt, sind ernst. Er spricht von Mord, Geiselnahme und Körperverletzung. Nach den Recherchen des Berliner Juristen sollen leitende Angestellte des deutschen Automobilkonzerns während den Jahren 1976 bis 1983 mit der Militärjunta, die Argentinien unterworfen hatte, zusammengearbeitet haben. Härteste Repression gegen Andersdenkende führte in der Zeit der Diktatur auch zur Unterdrückung gewerkschaftlicher Organisationen. Etwa 30.000 bis 50.000 Menschen, so wird geschätzt, wurden während der 7 Jahre in dem südamerikanischen Land durch die Militärs und ihre Helfer umgebracht.
Nun wird es immer deutlicher, dass zu den Helfern der argentinischen Militärjunta auch die Werksleitung von Mercedes-Benz in González Catán gehört. Wie ein Justizsprecher bestätigte, hat die Staatsanwaltschaft in Nürnberg-Fürth nun mit den Ermittlungen gegen Mercedes-Benz begonnen.
Bereits im September vergangenen Jahres hatte Rechtsanwalt Kalek im Auftrag des Republikanischen Anwaltsvereins Strafanzeige gestellt. Mindestens 13 aktive Gewerkschafter sollen mit Hilfe der Mercedes-Werksleitung Opfer der argentinischen Repression geworden sein. Nach einigen Verzögerungen laufen nun die Ermittlungen gegen den ehemaligen Werksleiter der Mercedes-Niederlassung, Juan Tasselkraut, sowie gegen weitere Verantwortliche des Konzerns, deren Namen bisher nicht bekannt sind. Es handelt sich sowohl um deutsche wie auch argentinische Mitarbeiter des Konzerns. Auch 2 Mitglieder der ehemaligen argentinischen Militärjunta will Kalek vor Gericht sehen.
Also alles, was wir heute über die argentinische Militärdiktatur wissen, legt nahe, dass die Militärs nicht aus eigenem Antrieb und nicht isoliert am 24.03.1976 die Macht ergriffen haben und dann beliebig Menschen, nämlich zwischen 30.000 und 50.000, umgebracht haben. Vielmehr sieht es so aus, dass die Militärs sich mit wichtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Gruppen zusammengeschlossen haben, um ihr politökonomisches Projekt durchzusetzen, und da sind in erster Linie sicherlich die Großunternehmen und teilweise multinationalen Unternehmen zu sehen, die ganz klar in erheblicher Weise Interesse daran hatten, dass der sehr kämpferische Teil der argentinischen Arbeiterbewegung, der sich zwischen 1973 und 1976, also dieser Zwischenperiode von Demokratie zwischen 2 Militärdiktaturen, sehr engagiert hat, dass dieser kämpferische Teil der argentinischen Gewerkschafterbewegung kaltgestellt wird. Und da war in erster Linie der sogenannte Cordon, Gürtel der Subversion im Norden der Hauptstadt Buenos Aires gemeint, wo halt insbesondere die großen Automobilfabriken wie Ford, Peugeot und Mercedes-Benz ihre Niederlassung hatten, wo eben die unabhängigen Gewerkschafter ja teilweise sehr kämpferisch um die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und die Erhöhe der Löhne gekämpft haben. Und diese alle genannten Fabriken sind mehr oder weniger von Repressionen betroffen worden. Und die Umstände der Repression legen halt nahe, dass die Militärs ihrerseits natürlich nicht aus eigenem Antrieb sich Gewerkschafter oder Arbeiter aus den Fabriken rausgeguckt haben und die dann anschließend entführt und ermordet haben, sondern die Adressen dieser Gewerkschafter sind zum Beispiel im Fall Ford nachgewiesenermaßen in dem Militärs zugeleitet worden. Im Fall Ford hat auf dem Gelände von Ford ein eigenes Folterzentrum bestanden. Im Fall von Mercedes ist man halt ein wenig diskreter vorgegangen. Aber wie er bekannt ist, konnte ja zumindest ein Fall ermittelt werden, in dem der damalige Werksleiter Tasselkraut, die eine Adresse eines bis dahin unbekannt gewesenen Gewerkschafters den Militärs übergeben hat, der dann auch in der Nacht anschließend, nämlich am 13. August 1977, verhaftet wurde und der seitdem als verschwunden gilt.
Zum Hintergrund. Wenige Monate nach dem Putsch in Argentinien wurde im Januar 1977 eine Gruppe von oppositionellen Gewerkschaftern des Mercedes-Benz-Werkes in González Catán nahe Buenos Aires verhaftet. Die meisten landeten in dem berüchtigten Folterzentrum Campo de Mayo. Sie zählten zu den mindestens 30.000 Verschwundenen und Ermordeten, die nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen bis zum Ende der argentinischen Diktatur im Jahre 1983 Opfer der staatlichen Repression wurden. Bereits im Oktober letzten Jahres berichtete ein ehemaliger Betriebsrat, dass die Werksleitung unter Tasselkraut an seiner Verhaftung, Entführung und Folterung beteiligt gewesen sei.
An weiteren Hinweisen für die Zusammenarbeit des deutschen Konzerns und der militärischen Junta in Argentinien während der Diktatur fehlt es nicht. Mercedes soll, so haben die Nachforschungen ergeben, nach dem Militärputsch einen neuen Werkschutz eingestellt haben, der komplett aus Polizeibeamten der Provinz Buenos Aires bestanden hat.
Der Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Kalleck hält es für wahrscheinlich, dass Parteigänger der Diktatur noch weit über das Ende des Regimes bei Mercedes-Benz in Lohn standen. So berichtet er über Rubén Luis Lavagen, der bis Ende der 80er Jahre beim Werkschutz des deutschen Konzerns angestellt war.
Zurück zu den aktuellen Anschuldigungen. Werksleiter Tasselkraut ist heute technischer Direktor der Daimler-Chrysler-Niederlassung von González Catán, Argentinien. Nach Aussagen von Frau Merzig-Stein, der Pressesprecherin des Stuttgarter Unternehmens, bestreitet Tasselkraut die Vorwürfe vehement. Falls die Staatsanwaltschaft auf den Konzern zuginge, wäre Mercedes nach Worten der Sprecherin zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung der Sachverhalte bereit. Aufklärung des Schicksals ihrer verschwundenen Kollegen fordert ebenfalls eine Gruppe ehemaliger Betriebsräte von Mercedes-Benz in González Catán. Als sie jedoch kürzlich mit Flugblättern vor der Niederlassung auf die Geschehnisse von 1977 aufmerksam machten, wurden sie vom Werkschutz vertrieben. Nach Meinung von Rechtsanwalt Kalleck muss Mercedes-Benz Konsequenzen ziehen.
Wir fordern natürlich Mercedes-Benz auf, alle diesbezüglichen Personalakten auf den Tisch zu legen. Ich denke, es ist einfach ein moralisches Gebot von Mercedes, heute 2000 offen zu legen, mit was für Menschen sie damals 1976 und 77 folgende den Werkschutz betrieben haben.
Das war die erste Ausgabe des Onda-Infos zu Ereignissen in Lateinamerika. Für das Jingle nutzten wir ein Thema von Le Luthier. Das angespielte Musikstück ist von Django Spasiuk, La Ponsonia. Nochmals unsere Webadresse: www.npla.de. Bis zum nächsten Mal.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?